Mittwoch, 13. Mai, ich bin Thomas Kausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom.
Wenn wir auf die nächsten Monate, vielleicht sogar dann ein, zwei Jahre blicken, fällt es mir schwer zu glauben, wie die Koalition, die nach einem Jahr eigentlich schon alles mehr oder weniger an Gemeinsamkeiten aufgebraucht hat, an gegenseitigem Vertrauen auch, wie die eigentlich am Ende 4 Jahre durchhalten soll. Ich befürchte, wir werden ein vorzeitiges Ende dieser Regierung sehen.
Wenn man auf einen Gipfel steigt, dann wird man in der Regel mit einer klaren Weitsicht belohnt, es sei denn, es herrscht Nebel. Das war offensichtlich Dienstagabend bis in die Nacht hinein beim Koalitionsgipfel der Fall. Jedenfalls war das Ergebnis, dass man sich jetzt auf einen Fahrplan für weitere Reformen verständigen will. Also nach einem Jahr Regieren fehlt offenbar immer noch die Klarsicht.
Die Klarsicht fehlt Teilen der Regierung, würde ich sagen. Ich glaube, einige wissen eigentlich wissen alle genau, wohin es geht. Der eine will halt nur nach rechts, der andere will nach links. Und das ist das Kernproblem, über das wir nur auch schon häufig gesprochen haben. Das Kernproblem von Schwarz-Rot ist, und Bärbel Baas hat es ja am Dienstag bei der Gewerkschaft auch nochmal gesagt, die Unterschiede zwischen Union und der SPD sind so groß wie selten, hat sie gesagt. Und das merkt man immer wieder. Und deswegen war der Gipfel am Dienstagabend eigentlich auch kein Gipfel, bei dem man irgendwie etwas nach vorne bringen wollte. Ich glaube, das war mehr Gruppentherapie, um nach den letzten Wochen, denen es ja massiven Streit gegeben hatte, gegenseitige Attacken, überhaupt so etwas wie einen Modus vivendi zu finden, dass man sagen kann, auf welcher Basis arbeiten wir eigentlich zusammen, und muss man eigentlich jede Stichelei von der einen Seite automatisch mit einer noch gröberen Stichelei der anderen Seite attackieren oder begegnen. Da hat man sich zumindest jetzt ausgetauscht und nach allem, was wir wissen, auch versprochen, in den nächsten Wochen, Monaten konstruktiver und mit weniger Streit zusammenarbeiten zu wollen.
Stichwort konstruktiv, komm mal rum mit der Kamera, Moritz. Wir zeigen mal, was Markus Söder so danach gesagt hat, nach diesem Gipfel. Ein Post auf Instagram. Achtung.
Guten Morgen aus Berlin. Nach einem konstruktiven Koalitionsausschuss mit dem klaren Ziel- und Entwicklungsplan für die Reformen der nächsten Monate, jetzt hier die letzten Sekunden in meinem Büro in Berlin. Das hat noch keiner gesehen in der Landesvertretung. Hier zum Beispiel eine Wand, in der Schülerinnen und Schüler aus Bayern mal gemalt haben. Wie können Sie sich Bayern vorstellen? In der Mitte natürlich Ludwig II. Und ich mache mich jetzt auf den Weg von Berlin, wohin? Nach Bayern zurück, denn da, am heutigen Tag, ist der Katholikentag in Würzburg. Auf den freue ich mich schon sehr. Deswegen alles Gute und gute Zeit.
Der Katholikentag in Würzburg. Also, da findet ein Koalitionsgipfel statt. Große Erwartungen nach den ganzen Streitereien. In der Bevölkerung insbesondere, dass jetzt tatsächlich endlich etwa was passiert. Und dann postet Markus Söder, wie schön sein Büro ist und dass er sich auf den Katholikentag freut.
Ja, und auch das zeigt ja, dass eigentlich inhaltlich bei diesem Koalitionsausschuss gestern überhaupt nichts rumgekommen ist. Man könnte fast sagen, es geht dann ja auch beim Katholikentag immer um den Austausch von Menschen, um den christlichen Glauben, um Wiedergutmachung, Verzeihung, Vergebung. Möglicherweise war das genau Anlass auch des Gipfels gestern. Und man ist rausgegangen, um zu sagen, okay, wir schwammen drüber über das, was in den vergangenen Wochen und Monaten gewesen ist, wenn man jetzt mal an das Gute glaubt. Mir fällt es schwer, daran zu glauben, dass diese Regierung in einen richtigen, guten und progressiven Arbeitsmodus kommt. Denn das, was in den vergangenen Wochen passiert ist, was man auch an Zwischentönen gehört hat, an Nickeligkeiten, an Stechereien von der einen gegen die andere Seite, das lässt wirklich darauf schließen, dass eigentlich die Gemeinsamkeiten komplett aufgebraucht sind, dass man sich auch nicht mehr gegenseitig vertraut. Und diese Gipfel, die sind sowas wie eine Krücke, mehr oder weniger, die man sich nochmal baut, zu sagen, komm, wir versuchen es nochmal, weil beide wissen, irgendwie sind sie zum Erfolg verdammt. Ich befürchte bloß, gerade bei den Reformen, die noch anstehen, speziell der Rentenreform, dass da Union und SPD wirklich sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen haben, wie es weitergehen soll. Und wenn wir auf die nächsten Monate, vielleicht sogar dann ein, zwei Jahre blicken, fällt es mir schwer zu glauben, wie die Koalition, die nach einem Jahr eigentlich schon alles mehr oder weniger an Gemeinsamkeiten aufgebraucht hat, an gegenseitigem Vertrauen auch, wie die eigentlich am Ende 4 Jahre durchhalten soll. Ich befürchte, wir werden ein vorzeitiges Ende dieser Regierung sehen.
Zumal ja auch noch wichtige Landtagswahlen anstehen in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt mit einer sehr starken AfD, die auch nochmal weiter aufrütteln kann.
Richtig, die Wahl in Sachsen-Anhalt kann für die SPD wirklich brandgefährlich und dramatisch werden.
7% in der letzten Umfrage.
Ja, und es gibt viele hier in Berlin, die davon ausgehen, dass es am Ende einen Sport geben wird zwischen dem CDU-Ministerpräsidenten und dem AfD-Kandidaten, dass viele dann eher sagen, bevor ich die SPD wähle, wähle ich doch den CDU-Kandidaten, um eine AfD-Mehrheit zu verhindern. Und dass die SPD deswegen unter die 5%-Hürde, also aus dem Landtag, fliegen könnte. So, das wäre natürlich ein Riesendebakel. Die Hoffnung von Lars Klingbeil und Bärbel Baas ist dann, 2 Wochen später in Mecklenburg-Vorpommern mit Manuela Schwesig die Ministerpräsidentin erneut stellen zu können. Da gibt es eine Landtagswahl und hier in Berlin irgendwie auch weiter an der Macht zu bleiben. Das heißt, für die SPD kann der September am Anfang schlecht starten, aber dann vielleicht mit einigermaßen blauem Auge doch noch zu Ende gehen. Aber trotzdem sind das natürlich Verunsicherungen, die da sind. Und dann haben wir im nächsten Jahr, 2027, 2 wichtige Landtagswahlen, unter anderem im sogenannten, man muss sagen, ehemaligen SPD-Stammland Nordrhein-Westfalen. Da liegt die SPD wirklich bei 12, 13 Punkten in den Umfragen. Und das ist natürlich dramatisch. Und dann ist irgendwann unklar, hat die SPD eigentlich wirklich noch die Kraft, in dieser Koalition zu bleiben oder eben nicht? Und
wird sie sich möglicherweise noch weiter links positionieren?
Genau, also das sind dann Fliehkräfte. Man weiß auch nicht, was in der Union passiert. Friedrich Merz ist mittlerweile ja durchaus umstritten bei vielen Parteimitgliedern. Wir wissen, dass es eine Austrittswelle aus der CDU gibt. Auch die Fraktion wird sicherlich unruhiger mit einem sehr selbstbewussten Jens Spahn, wird nicht alles durchnicken. Friedrich Merz hat selbst sein Kanzleramt nicht richtig im Griff. Von daher, es gibt viele, viele Baustellen. Die muss die Regierung insgesamt in den Griff bekommen, wenn sie das nicht tut. Und ich glaube, ihr fehlt dazu nachher die Kraft und auch das gegenseitige Verständnis. Dann wird es schwer, 4 Jahre durchzuhalten. Deswegen meine Prognose, sie wird es mutmaßlich am Ende nicht packen.
Du hast gesagt, Gipfel sind Krücken. Die nächsten Gipfel sind schon angekündigt, unter anderem unter Einbeziehung der Gewerkschaften und der Arbeitgeber. Kann das irgendwas bringen, wenn da alle an einem Tisch sind? Oder ist das letztlich ein Zeichen von Hilflosigkeit oder von Diplomatie?
Ich glaube, da haben Union und SPD jetzt gelernt. Sie haben nämlich beim letzten Gipfel in der Villa Borsig, bei dem es ja hoch herging und bei dem dann diese krude 1.000-Euro-Prämie geboren wurde, die jetzt wieder abgeräumt wurde, da haben sie den Fehler gemacht, dass die Arbeitgeber und Gewerkschaften halt im Vorfeld nicht eingebunden haben. Großer Protest von beiden. Und ich glaube, es ist schon sinnvoll natürlich, die Tarifpartner, wenn es um so wichtige Themen wie Rente, Steuern oder Arbeitszeitgesetz geht, einzubinden. Einfach nur, um eine Reform auch voranzubringen und Widerstand, der danach kommen kann, möglichst klein zu halten. Es ist schon sinnvoll zu sprechen. Bei dem Gipfel wird man sich austauschen, man wird sich auf irgendwas vereinbaren. Aber diese Gipfel mit Arbeitgebern und Gewerkschaften, wir kennen das auch von Olaf Scholz beispielsweise, der das ja auch gemacht hat, das sind Showgipfel. Am Ende kommt da nicht viel bei rum. Hier geht es, glaube ich, ebenfalls auch darum zu zeigen, wir nehmen euch ernst, eure Sorgen ernst. Und dann wird am Ende es aber wieder bei Union und SPD liegen, natürlich ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Und das ist dann das Kniffelige. Und da wird es die Hackereien geben. Wir haben das in den letzten Wochen, Monaten bei so vielen Gesetzen gesehen. Ob es das Heizungsgesetz war, beim Thema Gesundheitsreform ja ebenfalls auch, bei der Wahlrechtsreform, die eigentlich Ende des Jahres kommen sollte, die quasi blockiert ist, bei der Reform der Schuldenbremse. Es gibt so viele Gesetze, bei denen Union und SPD entweder gar nicht zusammenkommen oder nur nach massivem Streit. Und wie gesagt, das lässt nichts Gutes erwarten für die nächsten 3 Jahre.
Wenn du wetten müsstest, würdest du darauf wetten, die Koalition hält nicht durch?
Ich würde wetten, ob mir das gefällt oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich befürchte, sie wird nicht die Kraft haben, diese Probleme, die das Land hat, zu lösen. Beim Thema Wirtschaft, beim Thema Asyl, beim Thema innere Sicherheit, dass es dann große Fliehkräfte gibt.
Ja. Dann müssen wir uns trotzdem noch kurz zum Schluss fragen, was dann?
Das ist die große Frage, die kann ich jetzt auch aus dem Stand nicht beantworten. Und genau diese Frage schweißt natürlich Union und SPD auf eine gewisse Art und Weise wieder zusammen. Aber wir sehen ja zum Beispiel in Umfragen, werden die Grünen stärker. Die profitieren auch von einer Schwäche der SPD, auch von einer Unzufriedenheit mit der Union zum Teil. Das heißt, wir wissen nicht genau, wenn die Grünen weiter marschieren, Vertretung 15, 16, 17%, und eine CDU sich bei 25 stabilisiert, kann das bei einer Neuwahl, wenn es eine vorgezogene Wahl gibt, zum Beispiel für ein schwarz-grünes Bündnis beispielsweise reichen? Könnte, muss man dazu sagen.
Ob es dann schneller vorangeht, ist die andere Frage.
Na klar.
Jan Schäfer, danke.
Gerne.
Ich würde mir als Vermieter das 3-mal überlegen, ob ich bei der Gesetzeslage noch eine neue Gas- oder Ölheizung einbaue.
Nach monatelangen Verhandlungen hat die Bundesregierung am Mittwoch das neue Heizungsgesetz auf den Weg gebracht. Das Kabinett hat dem Gesetzesentwurf zugestimmt. Was bedeutet das für die Verbraucher jetzt? Das besprechen wir mit dem Herausgeber von Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen. Herr Tenhagen, das neue Gesetz bedeutet, dass Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65% erneuerbaren Energien nicht mehr so betrieben werden müssen. Also das ist weg. Das war das, was man ja kritisiert hatte am Habeck'schen Gesetz, dass das 65% erneuerbare sein müssen. So, künftig können also wieder leichter neue Öl- und Gasheizungen eingebaut werden oder die alten funktionierenden können weiter betrieben oder repariert werden. Das klingt ja jetzt erstmal nach mehr Entscheidungsfreiheit, also eine gute Nachricht, insbesondere für Eigentümer und Vermieter, würde man meinen.
Naja, also erstens konnten ja bisher auch alte Heizungen, die noch funktionierten, weiter betrieben werden. Jedes Mal, wenn die alte Heizung nicht mehr funktionierte, dann stand die Entscheidung an, was machen wir denn eigentlich mit einer neuen Heizung? Und da war die bisherige Gesetzeslage, ich muss eine neue ökologischere Heizung einbauen, die 65% mindestens nicht mehr Gas und Öl braucht. Das ist jetzt weg. Das heißt, jetzt können tatsächlich Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer, Vermieter wieder eine Öl- und Gasheizung einbauen. Allerdings, ob sie das tun sollten, ist eine zweite Frage. Und bei den Besitzern und Besitzerinnen kann man jetzt schon sehen, dass die alle keine neue Öl- oder Gasheizung einbauen, weil sie nämlich die Folgekosten für sich selber sehen können. Bei Vermieterinnen und Vermietern ist das anders. Da sind nämlich die Folgekosten unterschiedlich verteilt. Den Einbau der neuen Heizung, der ist dann preiswerter, wenn ich eine Gasheizung neu einbaue. Die Folgekosten, die sind ziemlich hoch, die tragen aber normalerweise die Mieterinnen und Mieter. Und um das jetzt wieder zu verhindern, hat der Gesetzgeber eine Klausel eingebaut, die im Grunde sagt, die Vermieter müssen einen Teil dieser Heizungskosten, also der Kosten für das künftige Biogas, was damit verheizt werden muss, der künftigen Netzentgelte, die dann höher werden, auch tragen, sodass das am Ende für den Vermieter nicht preiswerter wird. Und natürlich auch noch bürokratischer. Also ich würde mir als Vermieter das dreimal überlegen, ob ich bei der Gesetzeslage noch eine neue Gas- oder Ölheizung einbaue.
Ja, aber was kommt da an Kosten konkret auf Vermieter zu? Werden sie jetzt das teilen müssen?
Mhm. Wir haben es mal ausgerechnet, für, wenn man 10.000 Kilowattstunden Gas für so eine Gasheizung 80, 90 Quadratmeter Wohnung hätte als Vermieter, dann werden von 1.300 Euro Kosten, die wir angenommen haben bei Finanztipp am Schluss, 275 Euro beim Vermieter landen. Also ein ganz erheblicher Bestandteil. Und das ist das Jahr 2030 und in den Jahren darauf wird das eher mehr werden.
Aber dann wäre es für Mieter im Umkehrschluss ja eine gute Nachricht, wenn die Hälfte jetzt von Vermietern getragen wird.
Das ist eine gute Nachricht, dass ein Teil von Vermietern getragen wird. Aber wenn die Gesamtrechnung halt durch die Decke geht, dann nützt es mir auch nichts, wenn die Hälfte mein Vermieter, oder ist ja nicht die Hälfte, aber wenn wesentlichen Teil mein Vermieter trägt, weil dann wird die Rechnung für mich höher und für ihn höher, ist ja Unfug.
Das Problem ist ja, dass das nicht kalkulierbar ist, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, der Gesetzgeber, also im Gesetzentwurf, im ursprünglichen Gesetzentwurf der Ministerin stand drin, das muss jetzt alles sein, das muss alles einfacher werden. Im jetzigen Kabinettsentwurf, der heute verabschiedet worden ist, steht drin, wir wissen auch nicht so genau, wie das mit der Kostenentwicklung weitergeht. Also da können wir nichts abschätzen, da wollen wir auch keinerlei Zusagen machen. Und das geht auch darauf zurück, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch viele Leute, die sich da auskennen, gesagt haben, Leute, da habt ihr ein erhebliches Kostenrisiko, was dann ja auf Vermieter und natürlich auch Mieter, die sich nochmal für eine fossile Heizung entscheiden, zukommt.
Das heißt, Sie befürchten Fehlanreize?
Ja, ich befürchte Fehlanreize und befürchte vor allen Dingen einen Haufen Bürokratie. Also wenn man das alles dann nachher rechnen muss, deswegen würde ich als Vermieter das halt auch nicht machen. Aber diejenigen, die sich dann aus welchen Gründen auch immer dafür entscheiden, werden sehen, dass es eine Menge Bürokratie mit sich bringt. Und es wäre vielleicht einfacher gewesen, das alles so zu belassen. Also ich habe in den letzten Wochen und Monaten viel mit Handwerkern, Heizungsbauern, auch Leuten aus der Schornsteinfegerinnung gesprochen. Die haben alle gesagt, du lass doch das alles mal ruhen, lass das doch einfach mal laufen. Das ist doch im Kern durchaus vernünftig, was da gemacht worden ist, nachdem es mal nachgebessert worden ist.
Mhm. Aber die Alternative, die Wärmepumpen, sind natürlich auch teuer beim Einbau und das wird ja auch umgelegt auf die Mieter.
Das wird auch umgelegt auf die E-Miete, auf die Kaltmiete, wenn es eine Modernisierung ist. Wenn es eine Modernisierung ist. Und da muss man eben auch schauen, wie man diese Wärmepumpenpreise ein Stück weit runterbekommt. Kann ja nicht sein, dass diese Wärmepumpen in Deutschland deutlich teurer sind als in Nachbarländern wie Polen oder Frankreich zum Beispiel. Und es kann auch nicht sein, dass die Polen nach wie vor ungefähr doppelt so viel Wärmepumpen pro 1000 Einwohner einbauen wie wir in Deutschland, obwohl sie nur halb so viel Einkommen haben pro Kopf.
Also, das neue Heizungsgesetz, so richtig warm wird Hermann-Josef Tenhagen damit nicht.
Stimmt.
Danke. Tschüss.